Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Ofenfresser, Ofenfresser, Ofenfresser. Die anderen wollen einfach nur kloppen.
Mein Sohn ist Skinhead, aber der ist, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, der ist nicht dumm. Der liest sich auch.
Es ist so ein bisschen so, dass wir mit diesen Menschen leben. Hier lebst du in keiner Blase, hier lebst du einfach ganz schlichtweg, ganz geerdet in der Realität.
Hab von meinem Opa eine Spraydose genommen, sind wir durchs Dorf, haben überall Parolen rangesprüht sozusagen. Halt 1488 SS-Runen, Hakenkreuze.
Angriffe auf NS-Gedenkstätten. Warum Robin das Hakenkreuz sprühte, eine Spurensuche in Jamlitz und Lieberose. Ein Feature von Fabian Dietrich.
Ich hatte mir Lieberose irgendwie anders vorgestellt. Als ich davon las, dass Neonazis hier durch die Straßen laufen, hatte ich eine düstere Kleinstadt vor Augen. Jetzt sehe ich renovierte Fachwerkhäuschen, ein Schloss, üppig blühende Staudengärten. Auf den ersten Blick wirkt die kleine Stadt Lieberose in Brandenburg, etwa 90 Kilometer südöstlich von Berlin, wie ein Postkartenmotiv. Ich besuche zuerst die alte KZ-Gedenkstätte auf einem Hügel vor dem Ort. Sie stammt noch aus der DDR. Etwa 8 Kilometer von hier wurde nach dem Krieg ein Massengrab mit hunderten Erschossenen gefunden, fast 600 Häftlinge des Konzentrationslagers Jamlitz-Lieberose. Die meisten von ihnen waren Juden. Seit 1973 gibt es die Gedenkstätte. Das Ausstellungshaus der Gedenkstätte ist zu. Wegen Krankheit geschlossen, steht auf einem handschriftlichen Zettel an der Tür. Der Zettel ist verblichen. Es wirkt, als sei schon lange niemand da gewesen. Ich gehe an Fahnenmasten vorbei, an denen keine Fahne mehr weht, und bleibe an einem Rondell aus Beton stehen. Auf einer runden Urnenplatte am Boden lese ich eine Inschrift auf einem Metallrelief.
Euer Tod durch die Faschisten ist uns ewige Mahnung.
Ewigkeit, Mahnung. Ich laufe ein paar hundert Meter weiter durch die Innenstadt und sehe das Gegenteil. An Regenrinnen, Fahrradbügeln, Straßenschildern. Überall sind hier diese Aufkleber.
White Power. Deutschland muss weiß werden. NS-Zone. Opa war kein Mörder.
Wer macht sowas? Und warum ausgerechnet an diesem Ort? Lieberose und sein Nachbardorf Jamlitz haben nicht nur Gedenkstätten, die an die Vergangenheit erinnern, sie haben auch eine Gegenwart mit einem Rechtsextremismusproblem. Im letzten Jahr geriet Lieberose bundesweit in die Schlagzeilen, weil Skinheads eine bosnische Mutter und ihre 4 Kinder aus der Stadt verjagt haben sollen. Davor war es die Gemeinde Burg im Spreewald, die ist auch nicht weit weg. Dort machten 2023 2 Lehrer öffentlich, dass ihre Schüler den Hitlergruß zeigen, rassistische Inhalte in Chats teilen und rechtsextreme Musik im Unterricht hören.
Es gibt ein riesiges Bedürfnis zu sprechen. Und das äußert sich zum Beispiel in Schmierereien, in Gemeinheiten, rassistischen Gemeinheiten wie gegenüber der Sinti-Frau oder Roma-Frau, die hier gelebt hat. Und es gibt kein Podium, wo sie reden können.
Andreas Weigelt ist Historiker. Er stammt aus Lieberose und leitet die Gedenkstätten, die an ein KZ-Außenlager und das später errichtete sowjetische Speziallager erinnern, in dem ebenfalls Tausende starben. Er hat jahrzehntelang die Geschichte dieser Lager erforscht und Zeitzeugen auf der ganzen Welt befragt.
Eine Gedenkveranstaltung besteht nicht nur aus Kranzniederlegen und der Ministerpräsident redet, das ist wichtig, ja, sondern es geht um die Leute hier, die müssen das als Teil ihrer Geschichte akzeptieren, wenigstens akzeptieren. Die müssen es nicht mögen, das kann man nicht mögen. Man kann nicht mögen, dass Menschen umgebracht wurden, ja, also vom Staat, massenhaft. Dass hier und da ein Mord passiert in der Landschaft, das ist normal, ja. Aber so, und das war so unsere Marschroute, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich, also nicht im Sinne von plumper Aufklärung, sondern Information. Ihr sollt wissen, was hier bei euch passiert ist. Ich sage mal, die Leute, die uns offen ins Gesicht sagen, das ist scheiße oder na, Schlussstrich oder sowas, ja, das ist wenig. Es gibt diese Leute, wir wissen das auch und das ist auch normal. Niemand ist verpflichtet, sich damit zu beschäftigen, ja.
Wir reden über die Vergangenheit und die Gegenwart, über die Lager von damals und die Nazis von heute. als kürzlich der mutmaßliche Anführer der Skinhead-Bande im Stadtjournal von der heutigen Bürgermeisterin gelobt wurde, weil er geholfen hatte, einen Brand zu löschen, da reichte es Weigelt. Er hatte es satt, dass jeder die neuen Nazis kennt und alle schweigen. Ein paar Monate zuvor hatte derselbe Mann in Lieberose Jugendlichen in einem Café offen seinen Hakenkreuzgürtel gezeigt. Im Stadtjournal veröffentlicht Weigelt daraufhin einen Text, in dem er die Vertreibung der bosnischen Familie eine Schande nennt und ganz Historiker eine kleine Lektion in Stadtgeschichte gibt. Er zeigt, wie sich vor genau 90 Jahren in Lieberose die örtliche SS formierte, erwähnt die Orte und Plätze, an denen sie aufmarschierte, wer mitmachte, wo sich ihre Stammkneipe befand. Laut Weigelt eint die alten und die neuen Nazis, dass sie vorgeben, aufzuräumen und wieder Ordnung herzustellen. Und genau dieser Ordnungsglaube sei es gewesen, der in die Katastrophe geführt habe. Weigelt bekommt von vielen Menschen aus Lieberose Lob für seinen Artikel. Doch es gibt auch andere Meinungen. Eine Zuschrift wirft ihm und dem Stadtjournal vor, Hass und Hetze zu verbreiten. Weigelt machte sich angreifbar durch seinen Text.
Sie haben gefragt, ob mich das beunruhigt. Ja. Ich denke, die einzige Lösung ist Gespräch, ist zu sprechen. Klar, bedrückt es mich. Ich habe den Vorteil, dass mich ja alle kennen. Ne?
Also Sie müssen keine Angst haben?
Ich müsste vielleicht keine Angst haben. Ich habe natürlich Angst und bin aufmerksam. Ja. Ich merke auch, wie die Leute sich jetzt etwas anders verhalten zu mir.
Wer sind die Menschen, die Besucher des Ortes mit Hakenkreuzen begrüßen und Gedenkstätten beschmieren? Andreas Weigelt hat sich viele Gedanken dazu gemacht. Er geht, obwohl er hier in offenem Konflikt mit den Nazis lebt, erstaunlich empathisch mit ihnen um. Weigelt macht die Umstände verantwortlich dafür, dass sie so wurden, wie sie sind. Er beschreibt sie als Menschen, die wenig erreicht haben im Leben, die deklassiert sind.
Dieses eigene Erleben, eigentlich nichts zu sein oder nicht, es einem nicht gut geht, ja, das ist eben der Anknüpfungspunkt für Rassismus. Ne? Die sagen dir einfach, ist egal, ob du reich oder arm bist. Ja? Wir sind von einem Blut, wir sind von einer Hautfarbe und die anderen sind Arschlöcher. Die anderen können wir verprügeln. Da gehen wir hin, vertreiben die und sagen später noch, wir haben die ja nicht vertrieben und so, lügen ja dann eben auch, wenn sie angesprochen werden.
Was die Entwicklung von Lieberose angeht, ist Andreas Weigelt enttäuscht. Er wünscht sich, dass das bisschen Bürgerschaft, das es in der 1300 Einwohnerstadt gibt, sichtbarer und aktiver ist. Aber diese Bürgerschaft ist 35 Jahre nach der Wende geschrumpft.
Es ist seltsam, das ist identitätsstiftend. Das muss man einfach akzeptieren. Man muss es, wenn man damit umgehen will, wenn man das beeinflussen will, muss man erstmal akzeptieren, wie das zustande gekommen ist. Es ist ein riesiger leerer Raum hier. Wenn hier Wahlen sind, nur eine Partei taucht hier noch auf. Die Linke ist ja schon jetzt auch verschwunden, die waren immer noch relativ aktiv hier in Lieberose. Die einzigen, die hier auftauchen, sind die. Das ist die AfD. Das muss man einfach neidlos sagen. Sie sind aktiv.
Route zu Jamlitz starten. Weiter Richtung Süden auf am Bahnhof.
Ich fahre ins benachbarte Jamlitz. Das Dorf ist keine 10 Minuten mit dem Auto entfernt. Andreas Weigelt scheint gar nicht so sehr über die Skinheads beunruhigt zu sein.
Wir leben auf diesem Mordacker, ja.
Größere Sorgen macht ihm offenbar das Miteinander in der Stadt.
Früher gab es eine Kneipe, ja, da haben die Leute sich gestritten. Ich habe das alles erlebt, ja, auch mal geprügelt. Aber da haben die ihre Konflikte sozusagen subtil ausgetragen. Jetzt verinseln die, ja, das ist ein Problem.
Verinseln, das kenne ich auch aus anderen Dörfern und kleinen Städten. Jeder lebt so in seiner Welt. Es dringt kaum noch etwas Fremdes und Neues ein. Das klingt jetzt banal, aber vielleicht macht so eine Kneipe wirklich einen Unterschied.
Man kann sich anbieten als ein Mensch, der eine andere Haltung hat. Vielleicht kriegen die Leute sich auch ein, ja? Und es passiert was Konstruktives. Vielleicht, wenn der Jugendclub in die Gänge kommt, dass die Jugendlichen einen Anlaufpunkt haben, wo immer mal ein Erwachsener was anderes erzählt, als immer dieselbe einseitige Sicht darauf, warum wir alle gescheitert sind. Ja?
In Jamlitz half Andreas Weigelt 2003, die neue Gedenkstätte am historischen Ort des Lagers zu schaffen. Sie erzählt, anders als die DDR-Gedenkstätte in Lieberose, nicht nur die Geschichte des KZ-Außenlagers, sondern auch, wie es nach dem Krieg zu einem sowjetischen Speziallager wurde, in dem das Sterben weiterging. Gleich hinter der Stadt erstreckt sich die Lieberoser Heide, in der sich die größte Wüste Deutschlands befindet. In dieser sandigen und trockenen Landschaft richtete die SS nach der verlorenen Schlacht um Stalingrad den Truppenübungsplatz Kurmark ein. Die Arbeitskräfte für den Bau waren inhaftierte Juden, Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene aus vielen Ländern. Für sie wurde 1943 in Jamlitz in der Nähe des Bahnhofs ein Außenlager des KZ Sachsenhausen gebaut. Es war Vernichtung durch Arbeit. Die Menschen trugen Betonschwellen kilometerweit durch die Landschaft, barfuß. Der sadistische Lagerkommandant verbot ihnen, Schuhe anzuziehen. Die Schuhe seien Eigentum des Staates und dürften nicht kaputt gehen. Tausende kamen hier durch Erschöpfung, Mangelernährung und Krankheit um. Wer nicht mehr arbeitsfähig war, wurde mit dem Zug in die Gaskammern nach Auschwitz geschickt. In der Zentrale, dem KZ Sachsenhausen, wunderte man sich, warum die Todeszahlen in Jamlitz höher waren als überall sonst.
Da gibt es auch so Berichte von Funktionshäftlingen, die dann mal nach Sachsenhausen irgendwie mussten, weil sie irgendwas abholen mussten. Und dann haben die Schreiber dort gefragt, was ist denn bei euch los? Was ist denn bei euch los? Ja, die waren erschüttert. Die kannten schon immer Phasen des Massensterbens und auch der Massenvernichtung in Sachsenhausen, so bestimmte Aktionen, die immer wieder stattfanden. Aber dass jetzt sozusagen jeden Tag irgendwie 10 bis 20 Tote gemeldet werden, ja, das war selbst für die alten Hasen, sage ich mal, die in der Regel politische Häftlinge waren, dann in der Schreibstube war das ein Schock. Das beschreiben die auch so. Mhm. Und das war eben organisiert, das war nicht einfach passiert.
Bei meinem ersten Rundgang durch Jamlitz hält ein Mountainbiker vor mir an. Er bemerkt, dass ich einen Block und ein Aufnahmegerät bei mir trage und spricht mich an. Er fragt, ob ich Hilfe brauche. Wir kommen ins Gespräch. Es ist der Malermeister Herbert Schulz. Er stammt aus dem Dorf und kümmert sich ehrenamtlich um die Gedenkstätte, die an sein Haus angrenzt. Später machen wir einen Rundgang und er teilt einige Kindheitserinnerungen mit mir.
Dieses Grab, was sie gefunden haben mit den 500 jüdischen Leuten bei Starkow, das hatten sie schon Ende, oder ich schätze mal, 59, 60, die Russen entdeckt. Die haben Kies abgefahren. Und da kamen die Starkower Kinder, die sind ja hier in Jamlitzer Schule gegangen. Mensch, da sind die Knochen rausgekommen und alles. Die liegen da rum von diesem Grab, was sie da gefunden haben. Und Mensch, wir dachten, naja, Abenteuer hin, wa? Und der war schon alles abgesperrt, die Russen hatten das und wieder zugemacht.
Die Menschen hier leben auf einem Mordacker. Das hat mir Andreas Weigelt gesagt. Er meinte damit, dass noch immer nicht alle Toten gefunden sind. An vielen Stellen im Wald und im Dorf gibt es Verdachtsflächen für Massengräber. 763 Leichen eines Massakers der SS im Februar 1945 werden noch vermisst. Auch im sowjetischen Speziallager starben viele, die man erst später fand.
Denn diese Gräber von dem Internierungslager, die waren ja hauptsächlich hier hinter dem Bahnhof, wo jetzt der Waldfriedhof ist. Und da sind wir zum Schwanseeer Bahn gegangen. Und da hat man dann in diesen kleinen Wäldchen, das waren ja noch nicht so eine hohen Bäume wie jetzt, waren dann so eine Hügel und da war auch ab und zu mal ein Blumenstrauß auf so einem Hügel. Ja, da haben dann irgendwelche Leute wussten, dass da die begraben wurden und dann haben sie sich einen Hügel ausgesucht wahrscheinlich und wussten ja nicht, wer da nur unten liegt, nicht? Und da standen dann auf zwei, drei Hügel so ab und zu mal Blumen. Haben wir so als Kinder dann mitgekriegt, nicht?
Ein paar Meter weiter im ehemaligen Bahnhof befindet sich das Justus-Delbrück-Haus. Delbrück war im Widerstand gegen die Nazis beteiligt und nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 verhaftet worden. Nach dem Krieg sperrten die sowjetischen Besatzungsbehörden Justus Delbrück erneut ein. Er kam nach Jamlitz, wo er unter schlimmsten Bedingungen leben musste und schließlich an Infektionskrankheiten starb. Der Bahnverkehr in Jamlitz wurde Mitte der 1990er Jahre eingestellt. Damals befand sich im Bahnhof noch die Dorfkneipe. Heute laden Annette Quint und ihre MitarbeiterInnen die Jamlitzer ab und zu Kinoabenden, Ausstellungen und Diskussionsveranstaltungen in das Haus ein. Außerdem bietet Quint Seminare zur Gedenkarbeit an. Den größten Teil ihrer Arbeit nehmen aber obdachlose, suchtkranke Jugendliche ein, die im Delbrück-Haus untergebracht sind. Für den Berliner Verein Caruna hilft Annette Quint, ihnen wieder Fuß zu fassen im Alltag. Der Bahnhof war früher Teil der Logistik der SS und ist nur ein Fußweg vom ehemaligen KZ entfernt. Auf einen Schildermast an der Einfahrt hat jemand einen Sticker geklebt. Die Zeichentrickfigur Bart Simpson mit einer Steinschleuder. Dazu der Spruch »Zecken jagen«. Wir gehen gemeinsam zur Gedenkstätte. Links der Sportplatz von SG Traktor Jamlitz, rechts die ersten Einfamilienhäuser.
Können Sie mir noch mal ganz kurz sagen, ob wir, wo eigentlich die Grenze ist jetzt hier nach außen? Sind wir hier im Lager, im ehemaligen?
Ja, genau.
Also das alles hier?
Genau. Das war die, auch die, glaube ich, die Lara-Straße. Und ich glaube, Höhe Küche könnte das könnte sein. Und der Eingang war dort vorne.
Bis zur Straße runter?
Genau. Da gibt es auch einen Gedenkstein, der das so begrenzt.
Man sieht tatsächlich nichts mehr vom ehemaligen Konzentrationslager. Das Dorf wuchs über den Ort, an dem die Nazis Menschen quälten und töteten. Große Teile des ehemaligen Konzentrationslagers und späteren sowjetischen Speziallagers wurden nach dem Krieg mit Häusern für Vertriebene überbaut. Sicher, es sei ein erinnerungspolitischer Fehler gewesen, das Lager abzureißen, aber es wäre zu einfach, aus der Gegenwart darüber zu urteilen. Man dürfe den Menschen, die heute auf dem ehemaligen Lagergelände leben, dafür keine Vorwürfe machen, sagt Quint. Wir gehen an Einfamilienhäusern vorbei. Es ist schwer vorstellbar, dass die ersten davon aus den Resten der Lagerbaracken errichtet wurden. Die meisten Bewohner von Jamlitz unterstützten laut Quint die Gedenkstätte. Das hatte auch Andreas Weigelt gesagt. Fast stolz hat er berichtet, dass die Jamlitzer selbst 1956 einen der frühesten KZ-Gedenkorte in Deutschland schufen. Nicht im Rahmen des von der Partei organisierten Antifaschismus der DDR, sondern aus Eigeninitiative hätten sie sich an jedem 1. September zu einer Zeremonie am ehemaligen Lagerstein getroffen. Und viele seien auch heute noch sehr aufmerksam. Bei jedem Übergriff auf die Gedenkstätte seien die Nachbarn zur Stelle und gäben ihm sofort Bescheid. Aber Schmierereien, Aufkleber und offen zur Schau getragenes Nazitum häuften sich in den letzten Jahren, sagt Annette Quint. Vor etwa 2 Jahren sind ihr die ersten Skinheads aufgefallen. Springerstiefel, Bomberjacken, genau wie damals in den 90er Jahren.
Wenn ich dann hier durch Lieberose fahre oder durch Jamlitz und dann sehe ich irgendwie 3 oder 4 in so einer Kluft, das macht schon was mit einem. So, das ist schon ein bisschen unheimlich. Dann kenne ich die alle und denke mir, was macht ihr hier? Also ist euch die Wirkung auch klar, was ihr hier verbreitet?
Seit 2013 ist sie jetzt hier am Bahnhof. Quint berichtet, dass sich die Stimmung in der Region seit ihrer Ankunft verändert hat.
Und jetzt hatten wir im letzten Jahr so eine Häufung von Übergriffen verschiedenster Art, angefangen mit der Vertreibung der bosnischen Familie, was ja auch bundesweit in der Presse war. Dann die Burger Schüler, die ihren Nazi-Gruß gezeigt haben auf Klassenfotos. Die waren auch hier im September zu Seminaren, die wir organisiert haben. Ja, und bis dahin gereicht, dass eben am Bahnhof irgendwie SS-Ruhen aufgetaucht sind.
Annette Quint führt mich über das Gelände der Gedenkstätte. Wir passieren einen sandigen, von Birken gesäumten Weg. Auf einer Lichtung zwischen den Bäumen stehen Informationstafeln.
Ich glaube, hier war mal dieser Böller dran. Und ich weiß nicht mehr genau, wo das... Ich glaube, vorne auch waren, an dieser Eingangsdele, bevor man hier runterkommt, gab es diese Schmierereien. Und jetzt hier an diesen... Oft kriege ich die Fotos auch dann zugeschickt, wenn sowas passiert ist. Also gerade diese Schmierereien im November von 1488 kursierte dann schnell.
1488, das ist ein Code, der für die Vormachtstellung der weißen Rasse und die Bewunderung Adolf Hitlers stehen soll. Wir laufen zu einer Gruppe von Stelen, die an den Ort erinnert, an dem die SS im Februar 1945 in 3 Tagen 1342 Menschen ermordete. Niemand, auch die in den Augen der SS wertlosen Gefangenen, die zu krank oder zu schwach waren, um zu laufen, sollte in die Hände der vorrückenden Roten Armee fallen. Da kein einziges Gebäude von damals mehr erhalten ist, arbeitet die Gedenkstätte mit den Zitaten von Zeitzeugen, die auf den einzelnen Stelen angebracht sind.
Nachdem die marschfähigen Häftlinge abmarschiert waren, sprach mich der aus Rudolfsgnad stammende Matthias Roth an. Er sagte, komm mit, wir gehen zum Judenerschießen.
SS-Mann Karl Schneider.
In meiner Gegenwart hat sich Schneider gerühmt, einen kleinen Jungen von ca. 8 bis 10 Jahren, der auf Knien um sein Leben gebettelt hat, umgedreht und erschossen zu haben.
SS-Mann Kurt Giese.
Es war grausam und wir waren alle besoffen.
SS-Mann Wilhelm Peter.
Die Plane des LKW flatterte und ich sah, dass unter der Plane Teile von menschlichen Körpern in gestreifter Kleidung lagen.
Ingenieur Hans Schwarz. Warum hat jemand diesen Ort mit SS-Runen beschmiert? Annette Quint sucht nach einer Erklärung. Sie glaubt nicht, dass die Täter wirklich wissen, was sie da machen. Die Aufkleber, die ich in Lieberose gesehen habe, die gäbe es wahrscheinlich im Zehnerpack. Sie argumentiert ähnlich wie Weigelt. Quint meint, dass die Gründe in der individuellen Perspektivlosigkeit der Jugendlichen zu finden sind.
Klar, es haben viele irgendwie geschafft und die meisten dadurch, dass sie irgendwie weggehen. Und die, die irgendwie ein bisschen rumschlittern, die dann bleiben, die haben es halt hier vor Ort schwer. Es gibt keinen Jugendclub mehr, es gibt keine Sozialarbeit mehr. Es gibt in Jamnitz ja gar nichts mehr, also von der Gaststätte und dem Café und der Bäckerei, da ist irgendwie nichts mehr da. Und das wirkt ja auf uns schon auch ein bisschen trübsinnig. Und die, die hier wohnen, die erfahren das natürlich auch in ihrem Alltag. Und wenn dann die Lehre irgendwie verkackt ist und die Bundeswehr dich auch nicht mehr haben will, dann was bleibt denn dann? Dann bist du hier den ganzen Tag in diesem Dorf. Und dann denke ich, ist es manchmal so ein bisschen, womit lässt sich am besten Aufmerksamkeit erzeugen? Wo guckt man auf das, was wir machen?
Quint arbeitet mit jungen Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet, die aus schlimmsten Verhältnissen kommen. Obdachlos, missbraucht, süchtig, psychisch krank, traumatisiert. In Jamnitz bekommen sie eine Wohnung im Bahnhof, sie erhalten Hilfe und lernen, in einem langen Prozess selbstständig zu sein. So wie Annette Quint auf die von ihr betreuten Jugendlichen schaut, so schaut sie auch auf die Täter, die die Gedenkstätte angreifen. Sie versucht, sich in sie hineinzuversetzen. Sie wisse, dass das jetzt komisch klinge, aber für sie seien die rechtsextremen Schmierereien ein negatives Kontaktangebot.
Sie sind der Erste jetzt, der irgendwie danach fragt, was ist denn eigentlich mit denen, die da mal auf der anderen Seite rumturnen und stehen und was ist eigentlich mit denen, die Täter sind, was verbirgt sich dahinter? Das fragt niemand.
Bei allem Verständnis sei es trotzdem an der Zeit zu handeln und dem Treiben etwas entgegenzusetzen. Nachdem der mutmaßliche Anführer der Neonazi-Bande Jugendlichen, die Quint betreute, seinen Hakenkreuzgürtel gezeigt hat, da reichte es auch ihr. Sie erstattete Anzeige gegen ihn. Der Staatsschutz ermittelt seitdem. Und als derselbe Mann im Stadtjournal gelobt wurde, weil er geholfen hatte, einen Brand zu löschen, da schrieb sie ebenfalls einen Artikel im Stadtjournal und prangerte seine Gesinnung an.
Was wollen wir jetzt noch reden? Hier muss was passieren.
Ich finde es ja ziemlich mutig, dass Sie das gemacht haben. Also haben Sie da nicht vielleicht auch Angst?
Also ich weiß das nicht. Das Gute an solchen Sachen ist ja immer, dass man sich nicht wirklich vorher bis zum Ende überlegt.
Annette Quint spricht davon, dass es schwierig sei, die Menschen zu kennen, die für solche Taten verantwortlich sind.
Es ist ein bisschen so, dass wir mit diesen Menschen leben. Weil es ist eben nicht so wie in Berlin. Wenn ich den sehe, dann wechsle ich die Straßenseite oder suche ganze Bezirke nicht mehr auf. Hier lebst du in Kinderblase, hier lebst du einfach ganz schlichtweg, ganz geerdet in der Realität.
Wer sind die Menschen, die einen Ort wie diesen angreifen? Was sind ihre Motive? Was bringt sie dazu? Ich frage Quint und auch die Jugendlichen, die ich treffe. Ich versuche, mit den Tätern in Kontakt zu kommen. Manche Namen sind in Jamnitz und Lieberose bekannt. Einer von ihnen sagt erst zu, meldet sich dann aber nicht mehr. Ich biete ihm über einen Mittelsmann an, zu ihm zu kommen. Er sagt zu.
Hallo, hier ist Fabian Dietrich. Ich bin mit verabredet.
Ja, alles klar. Ich schicke ihn runter.
Ja? Okay, danke.
Hallo.
Ich bin Fabian Dietrich von Deutschland.
Hallo.
Robin, sein echter Name soll hier nicht erwähnt werden, ist 20 Jahre alt und sieht nicht aus wie ein Neonazi. Eher erinnert er an einen Raver aus den 1990er Jahren. Dürr und schlaksig, irgendwie zart. Enges Synthetik-Shirt, silberne Halskette, feiner Oberlippenbart, schwarze eckige Brille, graue Crocs. Vor einem Dreivierteljahr hing er noch mit den Skinheads in Lieberose rum. Wir setzen uns in einen Park hinter seinem Wohnblock.
Uffe Fresse. Die anderen wollen einfach nur kloppen.
Mindestens einer der Aufkleber in Lieberose kommt von Robin. Im vergangenen November beschmierte er die Bushaltestelle in Jamnitz, nur ein paar Schritte vom Eingang der Gedenkstätte entfernt. Sein Motiv? Mutig sein, anderen gefallen. Sein Problem? Eine gescheiterte Ausbildung, keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Er beteuert, dass er die Tat heute bereut.
Dann wollte ich mich halt beweisen für die Gruppe. Hab von meinem Opa eine Spraydose genommen, sind halt durchs Dorf und haben überall Parolen rangesprüht sozusagen. 1488 SS-Ruhen, Hakenkreuze, wofür wir auch zur Rechenschaft gezogen wurden, halt mit Anzeige und sowas.
Was heißt denn 1488?
Das 88, das steht für den Hitlergruß. Und das 14, das kam von der amerikanischen Seite drüben mit den 14 Geboten, war das was. Die 14 Gebote kommen, glaube ich, von Hitler. So genau weiß ich das jetzt auch nicht.
Und du wusstest aber schon, dass die SS ja wirklich
Ort gewesen ist.
Ja, das wusste ich. Das wusste ich, womit ich das dann im Nachhinein auch nochmal bereut habe, dass ich das gemacht habe. Halt auch durch die Vergangenheit von dem Ort.
Ich frage Robin nach der Skinhead-Bande aus. Was die denn so treiben den ganzen Tag, wo sie sich aufhalten, wie sie zur Gedenkstätte stehen.
Die gehen auch immer oben, da ist ja die Judengedenkstätte. Und da steht halt immer eine große Schale mit Blumen und die zerdeppern sie auch jedes Mal. Da sind schon 6, 7, 8, 9, 10 verschiedene Schalen gewesen. Und da kleben sie auch immer ihre ganzen Sticker ran.
Robin ist dafür, kriminelle Ausländer sofort abzuschieben. Er findet auch, dass man nicht immer über den Nationalsozialismus reden müsse, dass es auch mal einen Schlussstrich geben könne. Politisch hält er sich für neutral. Die Nazisprüche habe er den anderen nur nachgeplappert, sagt er.
Ich war nicht wählen. Ich gehe nicht wählen. Ich würde es wie mein Vater machen, ich setze meine 3 Kreuzchen und das war's. Meiner Meinung nach ändert sich da eh nicht viel, wenn eine Stimme da mehr oder weniger ist.
Dass er für die Nazi-Symbole, die er verbreitet hat, eine hohe Strafe bekommen wird, glaubt er nicht.
Ich hatte ja von der Tat eine Instagram-Story gemacht, was halt im Endeffekt halt auch nicht so clever war. Und dann wollte der Polizist halt von mir einfach nur, dass ich die halt aus dem Archiv lösche. Und das war's dann. Somit wäre die Sache dann auch gegessen gewesen.
Bei den Skinheads rief Robins Sprühaktion gemischte Reaktionen hervor. Die einen hassten ihn, weil er sofort bei der Polizei aussagte, danach Buße tat und ein Praktikum in der Gedenkstätte von Andreas Weigelt machte. Sie fanden es schlecht, dass seine Tat auf ihre Bande zurückfiel. Die anderen feierten ihn ab.
Hat wirklich nur 2 Leute aus der Gruppe, die gesagt haben, nee, geht nicht. Und die anderen halt wirklich so, ja, geile Aktion, nochmal weiter so.
Ich frage Robin, was dieser mutmaßliche Skinhead-Anführer für ein Mensch sei. Deutlich älter sei der, sagt Robin, über 40. Sein Sohn sei auch Teil der Gruppe.
Der hat auch Waffen ohne Ende bei sich. Auch noch mit Hakenkreuzen drauf und alles. Hat auch so eine alten Kriegswaffen auch. Und der ist aber halt auch nicht ganz ohne.
Ist der gefährlich?
Ja. Wenn man ein bisschen dunkler ist, nenne ich es jetzt mal, sollte man dem wirklich nicht über den Weg laufen. Der ist ja wirklich so, der ist ganz tief drin in der Materie.
Jeder in Liberose weiß, von wem hier die Rede ist. Alle kennen diesen Mann. Es kommt mir falsch vor, abzureisen, ohne wenigstens den Versuch zu machen, mit ihm zu sprechen. Ich frage mich durch und erfahre seine Adresse. Mehrmals gehe ich zum Grundstück des angeblichen Anführers der Nazi-Bande. Es ist ein schlichtes Haus mit braun-grauem Putz, Wellasbest auf dem Schuppen. Im Garten lehnt eine Motorsense an einer Bank. Am grob gezimmerten Holztor steht ein Schild. Unbefugten ist das Betreten verboten.
Hallo?
Da es keine Klingel gibt, muss ich rufen.
Sind Sie zu Hause?
Niemand macht auf. Ich gehe weg und kehre wieder. Das Auto parke ich ganz in der Nähe, nur für den Fall.
Hallo?
Am Abend komme ich für einen letzten Versuch zurück. Ein großer, schwarzer Wachhund stürmt auf mich zu. Er bellt und stößt mit dem Kopf an einen löchrigen Maschendrahtzaun.
Jemand zu Hause hier?
Aus dem Eingang des Hauses höre ich eine Stimme. Ein Mann kommt heraus, ist nicht besonders groß, 3-Tage-Bart. Was ich hier wolle, blökt er mich an. Etwas eingeschüchtert stelle ich mich als Reporter vor, halte ihm mein Aufnahmegerät hin, frage ihn, ob er wirklich einer von diesen Nazis ist. Ich bin Nazi, na und? Ruft der Mann. Hauen Sie ab. Ich würde doch eh nur die Wahrheit verdrehen, murrt er und stürmt wütend zum Gartenzaun. Ich erkläre ihm, worüber ich berichten möchte. Alle reden über sie, sage ich. Es wäre doch falsch, jetzt zu gehen und nicht mit ihnen selbst gesprochen zu haben. Das macht etwas mit ihm. Nach ein paar Minuten beruhigt er sich. Tor, komm her, ruft er seinem Wachhund zu.
Skinhead ist einfach das brutale Ausleben von Chaos, von Nationalsozialismus und rechten Gedankengut. Mein Sohn ist Skinhead, aber der ist nicht dumm. Der liest sich auch. Also ist nicht so, wir sind irgendwelche dummen Idioten, die nur der Flagge hinterherrennen. Nee, wir belesen uns.
Es ist ein Gespräch voller Widersprüche. Ja, er sei ein Nazi und trage unter seinem T-Shirt die Hakenkreuzgürtelschnalle, die Quint und Weigelt so entsetzt hat. Nein, er habe kein Problem mit Ausländern oder Juden. Einer seiner Freunde sei Ausländer.
Also nur weil ich Nazi bin, heißt es doch noch lange nicht, dass ich so ein... Wie gesagt, ich hab's Ihnen ja auch gesagt, also Adolf Hitler ist ein blöder Idiot gewesen. Erstmal Kriegsführung 5 Sätzen. Das ganze andere, warum hat er die Juden verfolgt? Aus welchem Grund?
Ich frage auch nach der Vertreibung der bosnischen Frau im vergangenen Jahr. Das sei ganz anders abgelaufen, sagt er. Die bosnische Familie hätte nämlich ihn und die anderen Nazis angegriffen. Und die Sticker, lieber Rose, die sich auffällig in der Nähe seines Grundstücks häufen, damit habe er nichts zu tun.
Es ist halt wie früher. Und es gibt es halt immer noch. Wir sind noch da. Und wir werden noch nicht verschwinden. Also ich sehe es so, wenn die da sind, können wir doch auch da sein. Das hat, der Staat hat ja nicht umsonst drei Säulen. Rechts, links und Mitte. Also Mitte ist dann halt die Polizeikraft.
Aber gibt ja noch rechts ohne Nazi auch.
Wie soll das gehen?
Liegt es daran, dass ich die richtige Hautfarbe habe? Oder daran, dass ich ihm kaum Vorwürfe mache? Oder dass er einfach einer ist, der gerne von sich redet? Die Feindseligkeit verfliegt sehr schnell. Aus der Konfrontation wird eine Plauderei. Immerhin erfahre ich noch, dass er nicht in einer Kameradschaft oder Partei eingebunden ist. Am Ende lädt mich der Nazi zu einer Gartenparty ein. Ich solle doch mitkommen, was ich denn vorhätte. Ob ich etwa auch auf das Westbam-Konzert auf dem Helene Beach Festival gehen wolle? Es wird Abend und ich fahre nach Hause. Die untergehende Sonne taucht die Heidelandschaft in rötlich-goldenes Licht. Ich verlasse liebe Rose und denke darüber nach, was mir Annette Quint gesagt hat.
Ja, aber das ist euer Nazi im Ort. Und darüber spricht niemand. Das kann da jetzt nicht wahr sein. Man kann nicht jemanden huldigen, wenn ich weiß, dass der einfach Scheiße macht. Am Ende habe ich für mich nur gedacht, ich stehe damit allein. Ich muss das für mich entscheiden. Was ist, wenn der jetzt nochmal ankommt? Was ist, wenn der richtig betrunken ankommt? Was ist, wenn der mit anderen Leuten ankommt? So eine Sorgen mache ich mir schon. Das ist auch ein Kontaktangebot. Zwar ein negatives Kontaktangebot.
Verständnis oder klare Kante? Sozialarbeit oder Repression? Integration oder Ausschluss? Quint glaubt, dass sich alles und jeder zum Besseren verändern kann. Als Annette Quint erfuhr, dass einige ihrer Jugendlichen vom Bahnhof dabei waren, als ein junger Mann 2021 SS-Runen auf die Stelen der Gedenkstätte schmierte, fragten sie und die Jugendlichen Andreas Weigelt, ob und wie das wieder gut zu machen sei. Sie trafen sich dann mit einem Rabbiner und dem Architekten der Gedenkstätte. Gemeinsam schufen sie einen neuen Ort innerhalb der Gedenkstätte.
Das Ergebnis sieht man jetzt hier, dass es nämlich ein Gedenkstein ist nach einem jüdischen Ritus, aber dieses Steine ablegen, das ist ja jetzt in vielen Kulturen verbreitet. Es sollte halt ein Ort geschaffen werden, wo man der Opfer gedenken kann, weil dort sind die 1342 Menschen nackt auf hohem Betonboden liegen gelassen, sich selbst überlassen worden und Anfang Februar in zwei oder drei Nächten erschossen worden.
Wir gucken jetzt quasi auf den Ort des Massakers.
Genau.
Also eine Reaktion auf die Schändung des Denkmals, ist es ein neues Denkmal zu machen.
Genau. Es ging halt darum, dass an dem Ort der Erinnerung durch Wissen und Bildung etwas geschaffen wird, wo man also sich nur den Toten verbunden fühlen kann, indem man als Erinnerung für jeden Einzelnen der hier Gestorbenen, wo wir die Namen häufig nicht kennen, dass ein Stein abgelegt werden kann. Wie man das sieht, wird das genutzt.
Immer wenn etwas in Liebe Rose geschieht, sagt Annette Quint, dann berichten Zeitungen, Online-Portale, Radio- und Fernsehsender aus ganz Deutschland darüber. Dann ist die Empörung groß. Aber keiner erfährt, ob vielleicht ein Täter wie Robin ein Praktikum in der Gedenkstätte gemacht hat und ob er sich entschuldigt hat. Ob die Schüler aus Burg bei Annette Quint waren und ins Grübeln gekommen sind. Ob Andreas Weigelt sich vielleicht durchsetzen konnte und eine große Bürgerversammlung wegen der Skinheads einberufen hat. Der Aufschrei ist immer groß, sagt Annette Quint. Aber an dem Tag, an dem es wieder ein klein bisschen besser wird, kommt selten mal einer vorbei.
Angriffe auf NS-Gedenkstätten. Warum Robin das Hakenkreuz sprühte. Eine Spurensuche in Jamlitz und Liebe Rose. Ein Feature von Fabian Dietrich. Es sprach der Autor. Ton Hermann Leppich. Regie Roman Ruthardt. Redaktion Martin Hartwig. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.